Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Tagträume. Haben wir eben von Antonia gehört, die aus ihren Tagträumen inzwischen Fantasy-Romane macht. Bei anderen wären es vielleicht eher, sagen wir ehrlich, Pornos. Wieder andere bauen sich im Geiste vielleicht Geldspeicher wie Dagobert Duck. Und dann gibt es noch die Menschen, die zu all dem gar nicht kommen. Die sind schlicht zu gestresst, die sind zu gehetzt, die haben Meeting, bam, Videocall, Fitness, bam, bam, bam. Keine Zeit mehr für Tagträume, um der Fantasie freien Lauf zu lassen. Warum wir das aber doch dringend tun sollten, das erklärt uns jetzt der Neurobiologe Bernd Hufnagel. Hallo, Herr Hufnagel.
Hallo aus Wien.
Sagen Sie, warum ist Tagträumen was Gutes für uns Menschen? Warum sollten wir das zulassen und tun?
Weil wir das entsprechende Netzwerk, das man eben trivial als Tagträumer-Netzwerk übersetzen kann, schon länger kennen. Das nennt sich auf Englisch das Default Mode Network. Und dieses Netzwerk aktivieren zu können, ist aus vielerlei Hinsicht wirklich wichtig und auch notwendig. Einerseits, weil wir nur durch die Aktivierung dieses Netzwerks Abstand zu unseren eigenen Handlungen gewinnen. Was bedeutet das? Mhm. Nun, wir verhindern Betriebsblindheit. Wir werden, wenn wir uns immer nur mit unseren eigenen Tasks, mit der To-Do-Liste, mit den Aufgaben unseres Lebens beschäftigen, dann werden wir auf das fokussiert bleiben und quasi nur mehr funktionieren. Mhm. Nicht? Und jetzt werden vielleicht viele, die sich das anhören, sagen, das ist eh wunderbar und großartig, ich will ja funktionieren. Das stimmt auch, aber nicht immer und ausschließlich. Weil wenn Sie nur funktionieren, also nur zielgerichtet denken, dann verhindern Sie die Aktivierung dieses Netzwerks. Und wenn Sie das tun, dann bekommen Sie diese Außenperspektive aufs eigene Leben nicht und verhindern damit, dass Sie den Kurs Ihres eigenen Lebens zum Beispiel korrigieren können. Mhm. Da könnte Ihnen nämlich zum Beispiel während eines Tagtraums auch auffallen, dass Sie vielleicht sogar den falschen Job haben. Vielleicht auch den falschen Partner, nicht? Oder von den großen bis zu den kleinen Dingen des Lebens, der könnte uns etwas auffallen. Und das tut es aber nur in der Ruhe. Ja. Und das bezeichnen wir eben als Tagträumernetzwerk.
Es ist sehr individuell, was man tagträumt. Ich habe schon angedeutet in der Anmoderation, für den einen, die einen sind es Drachen, für die anderen sind es irgendwelche sexuellen Fantasien. Die dritten denken wieder darüber nach, möglichst reich zu werden, möglichst schnell. Gibt es aber trotzdem irgend so eine griffige Definition dessen, was ein Tagtraum ist? Ist es sozusagen nur das, was wir nachts tun, nur eben tagsüber, wenn es hell ist vermeintlich? Oder ist das irgendetwas anders und in der Mangelung eines anderen Wortes sagen wir dazu auch Traum?
Nein, also Punkt 1 ist, wir müssen es einmal dringend unterscheiden von dem Nachttraum, weil beim Nachttraum das Bewusstsein ja nicht aktiv ist. Jetzt nehmen wir mal luzide Träume aus. Aber das, was wir als Tagtraum bezeichnen, wäre vielleicht schöner umschrieben als nicht zielgerichtetes Denken. Also auch davon dringend zu unterscheiden, was die meisten Menschen, wenn sie nichts tun, also endlich einmal nichts tun, würde ich fast sagen, dann erleben, nämlich Kopfkino. Nicht? Jetzt hat wahrscheinlich jeder ein Bild vor Augen, dass wir dann in den meisten Fällen beginnen, zielgerichtet zu denken, also unsere eigene To-Do-Liste des Lebens quasi durchdeklinieren. Das beginnt ja bei den beruflichen und endet bei den privaten Aufgaben und Herausforderungen. Aber wir sind zielgerichtet unterwegs. Also eine Definition ist das nicht zielgerichtete. Wie kann man sich das vorstellen? Dann Punkt 2 ist, es ist nicht denken. Also das darf man sich so nicht vorstellen, dass dann plötzlich Ruhe im eigenen Hirn entsteht. Nicht denken geht nicht richtig. Und das funktioniert nicht. Das heißt, man muss es irgendwie anders definieren. Man könnte es jetzt in der deutschen Sprache auch als Muse, als Sinnieren bezeichnen. Das ist auch ein schöner Begriff, wo Gedanken kommen. Das können auch berufsbedingte Gedanken sein. Das kann durchaus ein Task sein, eine Aufgabe, aber die verschwinden relativ schnell. Dann kommt der nächste Gedanke, der geht. Dann kommt der nächste und dazwischen ist plötzlich ein Gedanke wie, ah, eine Idee, so könnte ich das machen. Oder um diese Sache sollte ich mich eigentlich schon längst kümmern. Das fällt einem plötzlich ein. Jetzt könnte man sagen, das sind auch kreative Gedanken, aber es können auch synthetische Gedanken sein. Nämlich ein synthetischer Gedanke ist ein Gedanke, bei dem sich zwei Gedanken, die sie unabhängig voneinander schon einmal hatten, plötzlich treffen und plötzlich fällt ihnen etwas auf. Ich gebe Ihnen ein Schulbeispiel. Nicht? Der kleine Max sitzt im Unterricht, Geografie nennen wir es halt jetzt einmal, und hört zu. Driftet dann plötzlich ab und der Lehrer denkt sich, was ist mit dem Kleinen los, der hört mir überhaupt nicht zu und ermahnt ihn. Dabei hätte er vielleicht erkennen können, dass dieser kleine Junge in der Schulklasse sitzt und über etwas nachdenkt. Dem fällt plötzlich auf, dass der Geografielehrer etwas gesagt hat, was auch der Geschichtelehrer schon erwähnt hat. Und plötzlich verknüpfen sich diese zwei Gedanken. Man nennt das Lernen. Man nennt das Verstehen.
Das sollten Lehrer ja eigentlich erkennen können, wenn das passiert.
Das wäre schön. Und tun auch viele, ganz bestimmt. Ja, will ich da niemandem was unterstellen, aber es ist genau das, was ich jetzt meine. Es ist die Synthese. Das ist plötzlich Lernen. Plötzlich fällt mir etwas auf im Leben. Und das betrifft ja nicht nur Schulkinder, sondern das betrifft auch uns Erwachsene. Und wir lernen dadurch zu differenzieren und zu relativieren. Und das meine ich auch mit dem Abstand, der eben dadurch entsteht, wenn wir manchmal ja die Finger auch von Handys nehmen. Also damit auch effizientest verhindern, dass wir Tagträumen, nicht durch diese digitale Permanenz. Ja. Also nichts tun, deswegen ist es so wichtig.
Sind denn alle Menschen da mit der gleichen Grundvoraussetzung ausgestattet? Oder anders gefragt, kann man sowas lernen, wenn man das noch nicht kann?
Es sind, Punkt eins, nicht alle Menschen mit der gleichen Ausstattung bewaffnet, wenn sie so wollen. Warum nicht? Erstens, wir gehen von einer genetischen Prädisposition aus. Es gibt Menschen, die haben ein weniger aktives Angstzentrum. Jetzt werden Sie vielleicht verwundert sein von dem Teil der Antwort, ist aber ein wesentlicher Punkt für das Verständnis dieses Netzwerks. Wenn Sie nämlich Angst haben, also gestresst sind, unter Druck sind, dann werden Sie mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit tagträumen, weil dann sind Sie mit Problemen beschäftigt. Und auch dadurch unterscheiden sich ja schon Menschen genetisch. Jeder Mensch, der mehrere Kinder hat, weiß, dass das stimmt. Punkt zwei ist aber, dass auch unsere Lebenserfahrungen hier ganz stark eine Rolle spielen. Nämlich auch, wie habe ich mein Leben erlebt? Wie stressig war es? Wie sehr haben mich schon meine Eltern in meiner frühen Kindheit beruhigen können, wenn es wirklich einmal stressig geworden ist? Also wie habe ich gelernt, mit Stress umzugehen? Wie resilient bin ich, könnte ich als Begriff noch mit einstreuen.
Widerstandsfähig sozusagen.
Richtig, also die Widerstandsfähigkeit. Wie gut habe ich eben gelernt, mit unangenehmen Dingen des Lebens auch umzugehen? Das spielt alles eine große Rolle, ob ich irgendwann einmal an einem Tag X die innere Ruhe finden werde, auf einer Parkbank zu sitzen und einfach nur zu schauen.
So wie wir das beide jetzt sozusagen im übertragenen Sinne machen, das gehört auch dazu, auch mal Stille aushalten zu können vielleicht. Ne? Auch mal nicht die ganze Zeit wie so ein, ich muss da immer an diese Werbung mit den Duracell-Häschen denken, immer so ratatata, ratatata, die Maschine immer noch zu befeuern, sondern dass man auch mal ja, Stille aushält, mal ein bisschen Leerlauf aushält und den dann vielleicht auch mal genießt. Ist das, wozu Sie aufrufen, plädieren?
Ja, und Sie verwenden, finde ich, einen sehr richtigen Begriff, nämlich aushalten. Warum aushalten? Weil sonst möchte man ja vielleicht meinen, wenn man einmal endlich die Zeit hätte, auf einer Parkbank, um bei dem Bild zu bleiben, zu sitzen und einfach nichts zu tun, dann wäre das für jeder Mann und jede Frau erholsam. Ist es aber nicht, weil es leider oft sehr unschön ist, auf sich selbst zu treffen, auf seine eigene innere Gedankenwelt. Und dieses Unschöne daran ist ja das, was wir oft verdrängen, nicht? Und es taucht dann auf, wenn es eben plötzlich still wird. Und indirekt erkennt man bei diesem Statement wohl auch, dass es eine Strategie, eine unterbewusste Strategie vieler Menschen ist, etwas zu verdrängen, nämlich einfach keine Ruhe mehr zu geben, damit man nicht auf sich trifft.
Und jetzt müssen wir nochmal zum Schluss nochmal auf die Corona-Pandemie zurückkommen. Jetzt sind ja wahnsinnig viele Leute auf sich selbst zurückgeworfen, weil sie zum Beispiel eben nicht mehr im Büro sind, wo sie dann abgelenkt werden, sondern sie sind jetzt zu Hause, müssen ihren Alltag ganz anders strukturieren. Dieses Aushalten, wie kommt man dahin? Wie lernt man das?
Ja, zuerst einmal durch Aufklärung, weil sonst versteht man es natürlich nicht. Das kommt ja, denke ich, auch aus unserem Gespräch jetzt gut raus. Es ist ja gar nicht so trivial, warum so etwas Eigenartiges wie Tagträumen sinnvoll wäre. Das ist einmal die eine Seite. Die andere ist auch eine Selbstdiagnose zu verstehen. Nämlich eine Selbstdiagnose, das für uns alle gilt. Nicht nur für die gestressten und gehetzten Menschen, die sich das jetzt vielleicht anhören und sich vielleicht sogar betroffen fühlen, sondern für alle. Warum? Weil wir in einer Welt der digitalen Permanenz leben. Es gibt keinen Grund mehr, dass wir nichts tun, dass wir Langeweile empfinden. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, uns zu beschäftigen. Und das haben wir uns antrainiert. Und dieser Trainingseffekt der digitalen Welt, der hat uns eben auch das beigebracht, dass es sich gar nicht angenehm anfühlt, einmal nichts zu tun. Und das meine ich jetzt mit Selbstdiagnose. Jeder möge sich einmal auf eine Parkbank setzen oder sonst wohin. Das ist ja nur jetzt ein Beispiel. Und einmal überprüfen, wie fühlt es sich denn an, wenn ich 10 Minuten jetzt nur irgendwo sitze? Ganz viele Menschen. Und ich kenne viele Top-Manager von Großkonzernen, die würden unruhig werden und mich fragen, ob ich wahnsinnig bin, sie für 5 oder 10 Minuten in einen Raum zu bitten und einfach nichts zu tun, wenn ich ihnen vielleicht sogar noch davor das Smartphone und das Tablet wegnehme. Wenn ich das als ineffizient erlebe, als unangenehm, dann ist es eben nicht nur ein Erlebnis, ein unangenehmes, sondern tatsächlich eine Selbstdiagnose. Und das müsste Motivation genug sein, das wieder zu üben. Zu üben, mehrmals täglich. Und mein Tipp zu Beginn wäre 2x10 Minuten. Einmal 10 Minuten am Vormittag, einmal 10 Minuten am Nachmittag, tatsächlich digital offline zu gehen, sich mit nichts anderem zu beschäftigen, als vielleicht mit was Handwerklichem. Das kann auch sein, zu Hause den Geschirrspüler auszuräumen.
Das
kann dann im Sommer zu sein, genau, den Garten aufzuräumen oder irgendetwas anderes im Haushalt zu tun, aber etwas Handwerkliches. Und wissen Sie warum? Und auch das gilt zum Know-how vielleicht noch dazu zu erwähnen. Man muss wissen, dass wenn man sehr tief schon in dieser Belastungs- und Aufmerksamkeitsspirale drinnen steckt und sich schwer tut mit dem Tagträumen und eben dem Nichtstun, dann gilt es im ersten Schritt, die Handwerkerregel einzuführen. Und die Handwerkerregel heißt, ich muss zeitnah sehen können, wofür ich mich anstrenge. Das heißt, unser Hirn braucht evolutionsbiologisch bedingt sofort das Feedback, ob die Energieinvestition, Beispiel den Geschirrspüler auszuräumen, ob die Energieinvestition, die ich bereit war zu tätigen, auch zum Ziel führt. Also der Geschirrspüler ist leer. Das heißt, ich muss zeitnah sehen können, wofür ich mich angestrengt habe. Und das ist uns in der digitalen Arbeitswelt, vor allem auch im Homeoffice, ein wenig abhanden gekommen. Wir sehen oft nicht mehr, wofür wir uns anstrengen.
Sagt der Neurobiologe Bernd Hufnagel. Ich finde es sehr schön, in Zukunft, wenn man jemanden anders dazu motivieren möchte, die Geschirrspülmaschine auszuräumen, sagt man einfach, es ist der erste Schritt zum super Tagträumen. Danke, Herr Hufnagel.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova ab 21.